Seit der Befreiung vom Joche des Pharao geht das jüdische Volk als unerschütterlicher Anwalt der Freiheit. Wir haben als Erste ein Gesetz zur Aufhebung der Sklaverei erlassen. Wir haben in allen möglichen Revolutionen das Banner der Gleichheit hochgehalten und wir werden auch jetzt in unserem neuen Vaterland die jüdischen Waschmaschinen aus der Versklavung befreien. Auch die Waschmaschine ist nur ein Mensch. Eines Tages unterrichtete mich die beste Ehefrau von allen, dass wir eine neue Waschmaschine bräuchten, da die alte offenbar unter dem Einfluss des mörderischen Klimas den Dienst aufgekündigt hatte. Der Winter stand vor der Tür und das bedeutete, dass die Waschmaschine jedes einzelne Wäschestück mindestens dreimal waschen müsste, da jeder Versuch, es durch Aufhängen im Freien zu trocknen, an den jeweils kurz darauf einsetzenden Regengüssen scheiterte. Und da der Winter heuer besonders regnerisch zu werden versprach, war es klar, dass nur eine neue, junge, kraftstrotzende und lebenslustige Waschmaschine sich gegen ihn behaupten könnte. »Geh hin«, so sprach ich zu meinem Eheweib, »geh hin, Liebliche, und kaufe eine Waschmaschine, aber wirklich nur eine und von heimischer Erzeugung, so heimisch wie möglich.« Die beste Ehefrau von allen ist zugleich eine der besten Einkäuferinnen, die ich kenne. Schon am nächsten Tag stand in einem Nebenraum unserer Küche, fröhlich summend, eine original hebräische Waschmaschine mit blitzeblank poliertem Armaturenbrett, einer langen Kabelschnur und ausführlicher Gebrauchsanweisung. Es war Liebe aufs erste Waschen. Der Reklameslogan hatte nicht gelogen. Unser Zauberwaschmaschinchen besorgte alles von selbst. Schäumen, waschen und trocknen. Fast wie ein Wesen mit menschlicher Vernunft. Und genau davon handelt die folgende Geschichte. Am Mittag des zweiten Tages betrat die beste Ehefrau von allen mein Arbeitszimmer, ohne anzuklopfen, was immer ein böses Zeichen ist, und sagte, »Ephraim, unsere Waschmaschine wandert.« Ich folgte ihr zur Küche. Tatsächlich, der Apparat war soeben damit beschäftigt, die Wäsche zu schleudern und mittels der hierbei erfolgenden Drehbewegung den Raum zu verlassen. Wir konnten den kleinen Ausreißer noch ganz knapp vor Überschreiten der Schwelle aufhalten, brachten ihn durch einen Druck auf den grellroten Alarmknopf zum Stillstand und berieten die Sachlage. Es zeigte sich, dass die Maschine nur dann ihren Standort veränderte, wenn das Trommelgehäuse des Trockenschleuderers seine unwahrscheinlich schnelle Rotationstätigkeit aufnahm. Dann lief zuerst ein Zittern durch den Waschkörper und gleich darauf begann er, wie von einem geheimnisvollen inneren Tank getrieben, hopp hopp drauf loszumarschieren. Na schön, warum nicht? Unser Haus ist schließlich kein Gefängnis. Und wenn Maschinchen marschieren will, dann soll es. In einer der nächsten Nächte weckte uns das kreischende Geräusch gequälten Metalls aus Richtung Küche. Wir stürzten hinaus. Das Dreirad unseres Söhnchens Amir lag zerschmettert unter der Maschine, die sich in irrem Tempo um ihre eigene Achse drehte. Amir seinerseits heulte mit durchdringender Lautstärke und schlug mit seinen kleinen Fäusten wild auf den Dreiradmörder ein.
»Pfui, schlimmer Jonathan, pfui!«
Jonathan, das muss ich erklärend hinzufügen, war der Name, den wir unserem Maschinchen seiner menschenähnlichen Intelligenz halber gegeben hatten. »Jetzt ist es genug«, erklärte die Frau des Hauses. »Ich werde Jonathan fesseln.« Und das tat sie dann auch mit einem rasch herbeigeholten Strick, dessen anderes Ende sie an die Wasserleitung band. Ich hatte bei dem allen ein schlechtes Gefühl, hütete mich jedoch, etwas zu äußern. Jonathan gehörte zum Einflussbereich meiner Frau und ich konnte ihr das Recht, ihn anzubinden, nicht streitig machen. Indes möchte ich nicht verhehlen, dass es mich mit einiger Genugtuung erfüllte, als wir Jonathan am nächsten Morgen an der gegenüberliegenden Wand stehen sahen. Er hatte offenbar alle seine Kräfte angespannt, denn der Strick war gerissen. Seine Vorgesetzte fesselte ihn zähneknirschend von neuem, diesmal mit einem längeren und dickeren Strick, dessen Ende sie um den Heißwasserspeicher schlang. Das ohrenbetäubende Splittern, das sich bald darauf als Folge dieser Aktion einstellte, werde ich nie vergessen.
»Er zieht den Speicher hinter sich her«,
flüsterte die entsetzte Küchenchefin, als wir am Tatort angelangt waren. Der penetrante Gasgeruch in der Küche bewog uns, auf künftige Fesselungen zu verzichten. Jonathans Abneigung gegen Stricke war nicht zu verkennen, und wir ließen ihn fortan ohne jede Behinderung seinen Waschgeschäften nachgehen. Irgendwie leuchtete es uns ein, dass er vom Lande Israel hervorgebracht, eine Art Sabre, über unbändigen Freiheitswillen verfügte. Wir waren beinahe stolz auf ihn. Einmal allerdings, noch dazu an einem Samstagabend, an dem wir, wie immer, Freunde zum Nachtmahl empfingen, drang Jonathan ins Speisezimmer ein und belästigte unsere Gäste. »Hinaus mit dir«, rief meine Freundin zu. »Marsch hinaus, du weißt, wo du hingehörst.« Das war natürlich lächerlich. So weit reichte Jonathans Intelligenz nun wieder nicht, dass er die menschliche Sprache verstanden hätte. Jedenfalls schien es mir sicherer, ihn durch einen raschen Druck auf den Alarmknopf zum Stehen zu bringen, wo er stand. Als unsere Gäste gegangen waren, startete ich Jonathan, um ihn auf seinen Platz zurückzuführen. Aber er schien uns die schlechte Behandlung von vorhin übel zu nehmen und weigerte sich. Wir mussten ihn erst mit einigen Wäschestückchen füttern, ehe er sich auf den Weg machte. Amir hatte allmählich Freundschaft mit ihm geschlossen, bestieg ihn bei jeder Gelegenheit und ritt auf ihm unter fröhlichen Hühortrufen durch Haus und Garten. Wir alle waren's zufrieden. Jonathans Waschqualität blieben die alten. Er war wirklich ein ausgezeichneter Wäscher und gar nicht wählerisch in Bezug auf Waschpulver. Wir konnten uns nicht beklagen. Immerhin befiel mich ein arger Schrecken, als ich eines Abends bei meiner Heimkehr Jonathan mit gewaltigen Drehsprüngen auf mich zukommen sah. Ein paar Minuten später und er hätte die Straße erreicht. »Vielleicht«, sagte träumerisch die beste Ehefrau von allen, nachdem ich ihn endlich gebändigt hatte, »vielleicht könnten wir ihn bald einmal auf den Markt schicken, wenn man ihm einen Einkaufszettel mitgibt.« Sie meinte das nicht im Ernst, aber es bewies, wie viel wir von Jonathan schon hielten. Wir hatten fast vergessen, dass er doch eigentlich als Waschmaschine gedacht war und dass er vieles tat, was zu tun einer Waschmaschine nicht oblag. Ich beschloss, einen Spezialisten zu konsultieren. Er zeigte sich über meinen Bericht in keiner Weise erstaunt. »Ja, das kennen wir«, sagte er. »Wenn Sie schleudern, kommen Sie gern ins Laufen. Meistens geschieht das, weil Sie zu wenig Wäsche in der Trommel haben. Dadurch entsteht eine zentrifugale Gleichgewichtsstörung, von der die Maschine vorwärts getrieben wird. Geben Sie Jonathan mindestens 4 Kilo Wäsche und er wird brav seinen Platz halten.« Meine Frau erwartete mich im Garten. Als ich ihr auseinandersetzte, dass es der Mangel an Schmutzwäsche war, der Jonathan zu zentrifugalem Amoklaufen trieb, erbleichte sie. »Großer Gott, gerade habe ich ihm 2 Kilo gegeben, um die Hälfte zu wenig.« Wir sausten zur Küche und blieben, was doch eigentlich Jonathans Sache gewesen wäre, wie angewurzelt stehen. Jonathan war verschwunden, mitsamt seinem Kabel. Noch während wir zur Straße hinunterstürzten, riefen wir so laut wir konnten seinen Namen. »Jonathan! Jonathan!« Keine Spur von Jonathan. Ich rannte von Haus zu Haus und fragte unsere Nachbarn, ob sie nicht vielleicht eine hebräische sprechende Waschmaschine gesehen hätten, die sich stadtwärts bewegte. Alle antworteten mit einem bedauernden Kopfschütteln. Einer glaubte sich zu erinnern, dass so etwas Ähnliches vor dem Postamt gestanden habe, aber die Nachforschung ergab, dass es sich um einen Kühlschrank handelte, der falsch adressiert war. Nach langer vergeblicher Suche machte ich mich niedergeschlagen auf den Heimweg. Wer weiß, vielleicht hatte in der Zwischenzeit ein Autobus den armen Kleinen überfahren. Diesen städtischen Wagenlenkern ist ja alles zuzutrauen. Tränen stiegen mir in die Augen. Unser Jonathan, das freiheitsliebende Geschöpf des israelischen Industriedschungels, hilflos preisgegeben den Gefahren der Großstadt und ihres wilden Verkehrs. Wenn die Drehtrommel in seinem Gehäuse plötzlich aussetzt, kann er sich nicht mehr fortbewegen, muss mitten auf der Straße stehen bleiben.
»Er ist hier!«
Mit diesem Jubelruf begrüßte mich die beste Ehefrau von allen.
»Er ist zurückgekommen!«
Der Hergang ließ sich rekonstruieren. In einem unbewachten Augenblick war der kleine Dummkopf in den Korridor hinausgehoppelt und auf die Kellertüre zu, wo er unweigerlich zu Fall gekommen wäre. Aber da er im letzten Augenblick den Steckkontakt losriss, blieb ihm das erspart.
»Wir dürfen ihn nie mehr vernachlässigen«, entschied meine Frau. »Zieh sofort deine Unterwäsche aus. Alles.«
Seit diesem Tag wird Jonathan so lange vollgestopft, bis er mindestens 4,5 Kilo in sich hat. Und damit kann er natürlich keine Ausflüge mehr machen. Er kann kaum noch atmen. Es kostet ihn merklich Mühe, seine zum Platzen gefüllte Trommel in Bewegung zu setzen. Armer Kerl, es ist eine Schande, was wir ihm antun. Gestern hat's bei mir geschnappt. Als ich allein im Haus war, schlich ich zu Jonathan und erleichterte sein Inneres um gut 2 Kilo. Sofort begann es in ihm unternehmungslustig zu zucken und nach einer kleinen Weile war es soweit, dass er sich, noch ein wenig ungelenk hüpfend, auf den Weg zu der hübschen italienischen Waschmaschine im gegenüberliegenden Haus machte. Mit männlichem, tatendurstigen Brummen und Rumpeln, wie in der guten alten Zeit. »Geh nur, mein Jonathan«, ich streichelte seine Hüfte, »los! Was zur Freiheit geboren ist, soll man nicht knechten.«